Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Verwüstungen durch den Wirbelsturm Sandy versuchen die Bewohner der US-Ostküste zum Alltag zurückzukehren. In New York nahm die U-Bahn teilweise wieder den Betrieb auf. Auch der Flugverkehr normalisiert sich langsam. Probleme gibt es allerdings weiterhin bei der Stromversorgung. Die Zahl der Todesopfer an der Küste stieg laut Behörden auf 76. Präsident Obama, der wegen der Katastrophe seinen Wahlkampf unterbrochen hatte, warb heute wieder um Wählerstimmen.
Für Obama könnte der Endspurt dieser Wahl nicht besser laufen. Der Präsident hat die Commander in Chief-Jacke übergestreift und präsentiert sich als zupackender Krisenmanager. Bewusst hat er in Green Bay, Wisconsin, keine Halle, sondern das Flugfeld für seinen Auftritt ausgewählt. Obamas Botschaft in dieser Katastrophe ist keine Zeit für parteipolitische Streitigkeiten. Bei einem solchen Sturm gibt es nicht Demokraten und Republikaner. Da sind wir alle Amerikaner. Die Parteien müssen gemeinsam richten, was zerstört wurde. Täglich offenbaren sich neue Verwüstungen. Vor der Küste New Jerseys hat Sandy den Tank einer Raffinerie beschädigt. Mehr als 1 Million Liter Diesel sind ins Meer geflossen. Die finanziellen Schäden des Sturms werden auf 50 Milliarden Dollar geschätzt. Herausforderer Romney versucht derweil nicht aus den Schlagzeilen verdrängt zu werden. In Virginia, ebenfalls ein entscheidender Staat, hat er heute kämpferische Töne angeschlagen. Die Obama-Anhänger rufen, vier weitere Jahre. Aber unser Gesang lautet, nur noch 5 Tage. Der Herausforderer ärgert sich über solche Bilder. Der Präsident seit an seit mit einem republikanischen Schwergewicht. Gouverneur Chris Christie spendet mit Obama Trost und preist das Krisenmanagement des Präsidenten in den höchsten Tönen. Medien sprechen bereits von einer neuen Männerfreundschaft. Chris Christie ist der Liebling der konservativen Basis. Wenn er die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten lobt, ist dies ein Signal weit über Sandy hinaus. In neuesten Umfragen führt der Präsident in 3 wahlentscheidenden Staaten. Schon wird gemunkelt, ob Christie sich für die Zeit nach einem möglichen Sieg Obamas in Position bringt.
Großbritannien stemmt sich gegen höhere Ausgaben der Europäischen Union. Premier Cameron ist dafür, den EU-Haushalt für die kommenden Jahre einzufrieren. Das Unterhaus stimmte jedoch für eine härtere Linie und setzte Cameron damit unter Druck. Auch zahlreiche Abgeordnete seiner eigenen konservativen Partei fordern, die EU-Ausgaben zu kürzen. Eine Einigung über den EU-Etat droht nun an einem Veto der Briten zu scheitern.
Haltung bewahren, denkt sich der Premier wohl beim Bankett im Buckingham Palace nach seiner Niederlage. Das Parlament lehnte Camerons Plan für ein Einfrieren des EU-Haushalts ab. 53 Konservative rebellieren gegen ihren Premier und fordern mit der Opposition eine Senkung der Ausgaben. Im Namen der Briten holt das Parlament jetzt die Kontrolle zurück. Die Regierung und die EU-Elite haben zu lang über unser Land bestimmt. Cameron, hier mit dem Präsidenten Indonesiens, lässt heute offen, ob er weiter für ein Einfrieren des Budgets streitet oder nun für eine Senkung. Diese Regierung geht strenger an den EU-Haushalt heran als jede zuvor in unserer Geschichte. Wenn wir kein gutes Ergebnis für die Briten erreichen, schrecke ich auch nicht vor einem Veto gegen das Finanzpaket zurück. Der Konfrontationskurs von Westminster setzt die EU-Mitgliedschaft aufs Spiel, fürchtet der liberale Koalitionspartner. Wir nähern uns einer Krise, die unser Land weiter an den Rand oder gar aus der Europäischen Union herausdrängt, als den Leuten klar ist.
Das Parlamentsvotum ist nicht bindend, aber es setzt den Premier vor dem EU-Haushaltsgipfel Ende November gewaltig unter Druck. Seine Briten erwarten nicht weniger als eine Budgetkürzung gegen den Willen der EU. In Europa erweist sich das Königreich immer mehr als schwer berechenbarer Partner.
Warum wollen die Briten immer weniger Europa und wie stark sind die EU-Skeptiker wirklich? Hintergrundinformationen und ein Interview dazu finden Sie auf tagesschau.de. In Athen hatte ein Prozess gegen einen griechischen Journalisten begonnen, weil er gegen das Datenschutzgesetz verstoßen haben soll. Der 46-jährige Kostas Vaxevanis hatte in einem von ihm verlegten Magazin die Namen von vermögenden Griechen veröffentlicht, die große Geldsummen in die Schweiz überwiesen hatten. Die Namen waren bereits 2010 von der französischen Regierung an die griechischen Finanzbehörden übergeben worden. Sie waren jedoch bis zur Veröffentlichung in dem Blatt verschwunden.
Gespannt war die Stimmung heute vor dem Athener Gerichtssaal. Journalisten und Freunde warteten auf ein Urteil für Kostas Vaxevanis. Der Journalist, der vergangenen Sonntag aus seiner Wohnung twitterte: "Sie kommen nun mit einem Staatsanwalt ins Haus, sie verhaften mich", verbreitet es weiter. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Denn in seinem Magazin Hot Dog veröffentlichte Vaxevanis am Freitag eine Liste mit Namen von 2059 reichen Griechen. Über 2 Milliarden Euro hatten diese bis 2007 auf die Schweizer HSBC-Bank überwiesen. Die Liste ist nicht neu. Bereits 2010 übergab sie die heutige IWF-Chefin Christine Lagarde, damals in der Funktion der französischen Finanzministerin, an ihren griechischen Amtskollegen. 2 Jahre lang verschwand die brisante Liste daraufhin in den Schubladen der griechischen Behörden. Bis Kostas Vaxevanis sie vergangene Woche, nachdem sie ihm zugespielt worden war, veröffentlichte. Während einer Pause bei der Gerichtsverhandlung heute steht Vaxevanis zu seiner Bekanntgabe. Ich weiß nicht, wie der Prozess enden wird. Ich will nur, dass dieser Prozess nicht durch eine Verurteilung alle diejenigen legalisiert, die eine strafrechtliche Verantwortung tragen müssen, weil sie diese Liste versteckten. Für sehr viele Griechen ist Vaxevanis ein Held. Für 2059 Personen der neue Feind. Ob Vaxevanis heute noch sein Urteil erfahren wird, ist unklar.
Deutschland will zur Lösung des Konfliktes mit den Islamisten in Mali beitragen. Außenminister Westerwelle bot heute bei einem Besuch in dem Bürgerkriegsland Vermittlung an. Außerdem soll die humanitäre Hilfe für das westafrikanische Land um 1 Million Euro auf 13,5 Millionen aufgestockt werden. Die Stabilität Malis sei auch von großer Bedeutung für die Sicherheit Europas, betonte Westerwelle in Bamako. Der Norden Malis wird seit März von Islamisten beherrscht, die einen Gottesstaat errichten wollen. Die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg muss offenbar nicht noch einmal verschoben werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Berlins regierender Bürgermeister Wowereit, sagte nach einer Sitzung des Gremiums, der Zeitplan werde eingehalten. Termin für die Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens soll der 27. Oktober kommenden Jahres sein. Flughafenchef Schwarz, über dessen Entlassung spekuliert worden war, bleibt zunächst im Amt.
Morgendliches Verwirrspiel mit den Journalisten. Anders als angekündigt trifft sich der Aufsichtsrat nicht auf dem neuen, sondern auf dem alten Flughafengelände von Schönefeld, streng abgeschirmt. Seit Mai ruht die Baustelle des BER, doch in 2 Wochen soll es hier endlich wieder mit voller Kraft weitergehen. Der Fokus soll dann auf der Brandschutzanlage liegen. Sie war der Hauptgrund, warum der letzte Eröffnungstermin verschoben werden musste.
Wir haben noch einige Aufgaben vor uns, aber es gibt heute keinen Anlass, an irgendetwas zu zweifeln. Wir sind guter Dinge, dass wir die restlichen Planungs- und auch Ausführungsthemen so regeln können, dass wir eine Zustimmung der Beordnungsbehörde erhalten.
Terminlich also alles im grünen Bereich. Auch die Finanzierung steht. Jeder Gesellschafter will für seinen Anteil an den 1,2 Milliarden Euro Mehrkosten aufkommen.
Das ist auch die Grundlage dann für die weiteren Beratungen im Deutschen Bundestag beispielsweise oder auch dann in Brandenburg und in Berlin. Also 1,2 Milliarden zu decken, anteilig von den drei Gesellschaftern, auch ein konsensualer Beschluss.
Genau daran bestand noch Zweifel, denn der Bund hatte seine Finanzierung ursprünglich an die Bedingung geknüpft, dass der Flughafenchef Rainer Schwarz sein Amt aufgeben müsse. Er soll schon im März davon gewusst haben, dass der Eröffnungstermin im Juni nicht zu halten war. Diese Forderung ist vom Tisch. Vorerst, denn jetzt sollen externe Berater untersuchen, in welchem Umfang Schwarz für das Flughafendebakel haften muss.
Das politische Tauziehen um den Spitzenposten bei der RAG-Stiftung ist offenbar beendet. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Werner Müller soll den Steinkohlebergbau abwickeln. Das berichtet der Saarländische Rundfunk unter Berufung auf die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. Die Personalie werde morgen im Stiftungskuratorium geklärt. Die Stiftung soll bis 2018 den Ausstieg aus dem Steinkohlebergbau gestalten, schrittweise und sozialverträglich. Der Energiekonzern Vattenfall hat ein Verfahren zum Rückbau des Kernkraftwerkes Brunsbüttel in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht. Der Abriss könnte laut Betreiber bis zu 15 Jahre dauern und bis zu 1 Milliarde Euro kosten. Brunsbüttel war nach einer Pannenserie 2007 vom Netz genommen worden. Im vergangenen Jahr beschloss der Bundestag das endgültige Aus für den Meiler. Ein Jahr nach Aufdeckung der rechtsextremen Terrorzelle NSU hat die türkische Gemeinde in Deutschland die Arbeit der Sicherheitsbehörden scharf kritisiert. Die Vertuschungsversuche hätten gezeigt, dass es in Deutschland ein großes Rassismusproblem gebe, sagte der Vorsitzende Kolert. Er forderte eine Debatte, wie es zu den Morden kommen konnte. Auch die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der Opfer sprach von einem Eigenleben der Behörden.
Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, der sogenannte nationalsozialistische Untergrund. Köpfe, die die Republik in Atem halten und Untersuchungsausschüsse beschäftigen, die das Versagen von Polizei, Staats- und Verfassungsschutz aufklären sollen. Die türkische Gemeinde Deutschland zieht nach einem Jahr kritische Bilanz.
Wir wissen, dass Akten zurückgehalten werden, wir wissen, dass verschreddert wird. Also die Verwaltung möchte nicht, dass die Sache aufgeklärt wird. Das ist unsere Meinung, unser Empfinden.
Deutsche Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind? Der Chef des Bundeskriminalamtes sagt nein. Doch die deutsche Polizei brauche mehr Ermittler mit Migrationshintergrund.
Das Bundeskriminalamt ist ja international stark aufgestellt. Wir haben durch diese Tätigkeit die Erkenntnis gewonnen, dass man voneinander viel mehr wissen muss, die Kultur des anderen verstehen muss, um dann auch besser reagieren zu können.
Dennoch bis heute ratlos verunsichert die Hinterbliebenen der Opfer. Ihnen sicherte die Kanzlerin lückenlose Aufklärung zu. Aufklärung, Unterstützung, das brauchen auch die Opfer anderer rechtsextremistischer Anschläge. Ibrahim Arslan musste darum lange kämpfen. Seine Großmutter und seine Schwester starben 1992 beim rassistischen Brandanschlag von Mölln.
Ich als Opfer musste zum Beispiel 20 Jahre lang, besser gesagt 10 Jahre lang, um meine Opferentschädigungsrente kämpfen. Die wurde mir nach meinem 18. Lebensjahr aberkannt.
Fest steht, nur eine lückenlose Aufklärung rechtsextremen Terrors und Solidarität können helfen, das Vertrauen der Hinterbliebenen wieder zu gewinnen.
Einen Tag nach Stadionkrawallen beim DFB-Pokalspiel Hannover 96 gegen Dynamo Dresden haben Vertreter von Fußball-Fanclubs ihre Diskussionen über Gewalt in Stadien wieder aufgenommen. Die 250 Mitglieder von Fanorganisationen kritisierten bei einer Sitzung in Berlin ein vom Deutschen Fußballbund und der Deutschen Fußballliga ausgearbeitetes Papier, berücksichtige nicht ausreichend die Belange der Anhänger. Damit ist weiter umstritten, wie Gewalt in Stadien verhindert werden kann.
Gestern Abend, Anhänger von Dynamo Dresden stürmen den Platz nach dem verlorenen Pokalspiel gegen Hannover. Zuvor schon gab es Ausschreitungen, Bengalo-Feuer in beiden Fanblocks. Die Randale kommt auch vielen Fans ungelegen. Schließlich hat der erste FC Union heute zum bundesweiten Fangipfel nach Berlin eingeladen, um die Gewaltfrage zu diskutieren. Angesichts der neuerlichen Vorfälle sind auch selbstkritische Töne dabei.
Das ist definitiv ein Rückschlag und kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Das zeigt allerdings natürlich auch, dass es Probleme gibt. Und die darf man nicht wegdiskutieren, über die müssen wir auch reden. Und Leute, die einfach den Fußball als Bühne nutzen, die gehören leider auch bestraft.
Dennoch, in der Kritik der Fanvertreter, das geplante Sicherheitskonzept von Deutschem Fußballbund und Ligaverband, das sieht härtere Strafen gegen Gewalttäter vor. Verschärfte Eingangskontrollen mit Ganzkörperuntersuchung oder mehr Videoüberwachung. Auch die strikte Ächtung von Pyrotechnik ist unter den Fans umstritten. Und vor allen Dingen wollen sie angehört werden. Immerhin, der neue Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga stellte sich heute der Diskussion. Für seine Rede gab es sogar Applaus.
Es geht nur gemeinsam. Vielen Dank.
Der Fangipfel, auch ein Tag der Annäherung.
Die am Ende diesen Unsinn machen, die müssen wir an den Pranger stellen, die müssen bestraft werden. Aber dafür brauchen wir dann auch die vernünftig sind. Und deswegen müssen wir die auch stärken.
Die Vorkommnisse von gestern zeigen, die Zeit drängt. Mitte Dezember will der Ligaverband ein Sicherheitspaket beschließen, das von allen mitgetragen wird.
Seit Jahrhunderten ehren die Katholiken am 1. November alle Heiligen. In 5 Bundesländern ist heute gesetzlicher Feiertag, wie hier im bayerischen Landsberg am Lech, gedachten die Menschen traditionell nicht nur der offiziell heilig gesprochenen, sondern ehrten alle Verstorbenen. Viele besuchten die Gräber ihrer Angehörigen. Soeben wird gemeldet, dass in Athen ein Urteil gefallen ist. Der Journalist Kostas Vaxevanis wurde freigesprochen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 2. November.
Tiefer Luftdruck beschert uns wechselhaftes, windiges und teilweise regnerisches Wetter. Über dem Ärmelkanal entwickelt sich zudem ein Sturmtief, das in der Nacht zum Samstag über die Mitte Deutschlands zieht. Im Bergland kann der Wind dabei Orkanstärke erreichen. Heute Nacht ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Im Süden und Norden regnet es zeitweise an der Nordsee auch Gewitter, in der Mitte ein paar Schauer. Morgen in Alpennähe zunächst noch Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und besonders in Nordseenähe einzelne Schauer oder Gewitter. Später breiten sich von Westen teilweise kräftige Regenfälle aus. Dabei lebt der Wind stark bis stürmisch auf. Im Bergland sind Orkanböen möglich. Heute Nacht Temperaturen von 1 Grad in der Eifel bis 7 Grad am Oberrhein. Morgen Werte zwischen 7 Grad im Harz und 15 Grad im Breisgau. Auch am Samstag wechselhaft und vor allem im Bergland sehr windig. Später ziehen von Westen neue, teilweise kräftige Regenfälle heran. Am Sonntag zunächst recht freundlich, dann breitet sich von Südwesten wieder kräftiger Regen aus. Auch die neue Woche beginnt unbeständig und windig.
Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit diesen Tagesthemen. Land unter, unterwegs im Katastrophengebiet rund um New York. Außerdem abgeschaltet, die wahren Kosten der Atomkraft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.